Hallo und herzlich willkommen zur Episode 129 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir, mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunstwelt. Bevor ich zum heutigen Gespräch komme und zu meinem tollen Gast, gibt es hier erstmal zwei kurze Hausmitteilungen. Das erste ist eine Auflösung, auf die sicherlich schon so einige von euch warten. Es geht um die Auflösung des Gewinnspiels der Jubiläumsepisode zum 5. Geburtstag vom Atelier Talk Podcast. Es ging darum, zu erraten oder zu erspüren, welches wohl die meistgehörte Episode von Atelier Talk ist. Ich hatte einen Tipp gegeben, nämlich, dass es nicht die Episode mit dem bekannten Berliner Galeristen Johann König war. Ja, das war lange Zeit die am meisten gehörte, aber dann gab es doch ein Gespräch, das mal kurz fast doppelt so häufig gehört wurde. Unglaublich. Und in meiner Theorie war es so, dass sich das ja irgendwie ergeben haben muss. Also durch Instagram und Co. wird das verbreitet, aber da muss auch Mundpropaganda eine Rolle gespielt haben. Also dachte ich, man würde diese Episode sicherlich auch erraten. Ja, und ich bot den Preis an, dass jede richtige Antwort gewinnt. Der Preis war ein Interview, ein Auftritt hier beim Atelier Talk Podcast. Und da ich ja überhaupt keine Ahnung hatte, wie viele richtige Antworten ich bekommen würde, hatte ich gesagt, dass ich es staffeln würde. Wenn es viele sind, dann würde jede Person, die die richtige Antwort hatte, 5 Minuten Zeit bekommen. Oder wenn es ein paar weniger sein soll, 10 bis 15 Minuten. Und wenn es 1, 2 oder 3 Personen sein sollten, dann mindestens eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine ganze Episode. Und die richtige Antwort ist nun, ta-ta-ta-ta, Episode 117 mit der Kunsthistorikerin Anne-Simone Kiesiel. Die Episode heißt Kunst ist kein Selbstgespräch. Ein Gespräch über Sichtbarkeit, Selbstwert und den Kunstbetrieb. Wie gesagt, diese Episode wurde mal kurz doppelt so häufig gehört wie die nachfolgende, in der Menge nachfolgend, die mit Johann König. Und in der Tat ist es nun so, dass etwas passiert ist, womit ich niemals gerechnet habe, denn niemand hatte mir das als Antwort zugesendet. Es gab viele Zuschriften, viele davon mit wirklich mega netten Briefen dazu. Ich habe das so geliebt, das zu lesen, das hat mein Herz erwärmt. Aber leider, leider hat niemand die richtige Episode erraten. Und ehrlich, ich finde das verrückt. Ich kann nicht verstehen, wie das miteinander korreliert. Naja gut, ich werde mir für das nächste Jubiläum irgendetwas wieder ausdenken. So müssen wir das jetzt einfach mal so aushalten. Die zweite Nachricht ist eine Einladung zu meiner aktuellen Ausstellung. Ich habe die Einzelausstellung Vom Wert der Spuren jetzt gerade laufen im Kunstverein Hitzacker. Sie geht bis 28.06. und ich lade dich ganz herzlich dazu ein. Jetzt aber zur heutigen Episode und zu meinem heutigen Gast, der Maler Dominik Schmidt. Dominik Schmidt gehört zu den Künstlern, finde ich, bei dem man schnell über die Bilder spricht, weil sie einfach spektakulär sind und voller Inhalte. Und erst später nimmt man wahr, dass hinter diesen Bildern ein bemerkenswertes Denken steckt, würde ich jetzt mal sagen. Wer seine Arbeiten kennt, begegnet verstörenden Figuren, zerlegten Körpern, rätselhaften Szenen, Beschriftungen leicht wissenschaftlicher Natur und einer Bildsprache, die sich jeder schnellen Erklärung entzieht. Und mit diesen Arbeiten hat Dominik echt ganz gut Erfolg. Doch in diesem Gespräch geht es immer wieder um etwas, das mich fast noch mehr fasziniert hat als die Kunst selbst, nämlich seine Haltung dahinter. Wir sprechen darüber, warum er Bilder oft beginnt, ohne zu wissen, wohin sie führen, warum er davon überzeugt ist, dass man das Leben genauso wenig planen kann wie das Kunstwerk oder wie ein Kunstwerk. Und hierbei spielt auch ein Supermarktbesuch eine zentrale Rolle. Und warum ein halbleerer Farbsprühdosenfund auf dem Heimweg von einer Party seinen Stil teilweise vielleicht noch stärker geprägt hat als mancher kunsthistorischer Text. Mich beeindruckt an Dominik eine, wie ich finde, seltene Mischung aus Ernsthaftigkeit und Furchtlosigkeit. Da ist jemand, der ein Kino mietet, um einen selbstproduzierten Film zu zeigen, ohne zu wissen, wie das Publikum reagieren wird. Jemand, der sich seit Jahren mit Philosophie, Biologie, Politik und großen Fragen beschäftigt. Und jemand, der Kunst als seine oder eigentlich als unser aller Aufgabe versteht, sich den wichtigen Dingen zu widmen. Wir sprechen über Erfolg und Zweifel, über Social Media und Kunstmarkt, über die Herausforderung, sichtbar zu werden, ohne selbst irgendwie zur Marke zu werden, über die Freiheit, in der Pfalz zu bleiben, während die eigene Arbeit längst international unterwegs ist, und über die Frage, warum Kritik manchmal wertvoller sein kann als Lob. Vor allem aber empfinde ich dieses Gespräch als eine Erinnerung daran, dass künstlerische Arbeit so viel mehr ist als das Werk, was wir erschaffen, sondern sie besteht aus Neugierde, Beharrlichkeit, aus Risikobereitschaft und der Bereitschaft, immer wieder von vorne anzufangen. Dies hier ist zwar ein Kunstpodcast, aber sogar wenn man mit Kunst wenig zu tun haben sollte, kann man sich von Dominik Schmidt etwas abschauen für jeden Weg, den man geht, finde ich. Und zwar einfach den Mut, Dinge auszuprobieren, die einen wirklich interessieren. Dinge einfach zu machen, weil sie einen beschäftigen. Ich wünsche euch viel Freude beim Gespräch mit Dominik Schmidt. Eingestiegen bin ich, wie jedes Mal, mit einer Frage, die nicht unbedingt auf der Hand liegt. Von Dominik Schmidt wollte ich wissen, was für ihn Sicherheit bedeutet.
Ja, das ist jetzt eine Frage, mit der habe ich zugegebenermaßen gar nicht gerechnet.
Sehr
aber
schön.
Ja, also naja, also ich würde eigentlich fast sagen, Sicherheit ist eine Art Wunsch. Also es wäre schön, wenn die da wäre, aber in dem Beruf des Künstlers, der Künstlerin, glaube ich, ist es auch ganz wichtig zu akzeptieren, dass es sowas wie Sicherheit leider in keinem Bereich gibt. Also weder, dass ich in der Arbeit weiß, was ich mache, noch, dass ich weiß, was von mir erwartet wird, noch, dass ich weiß, was ich selbst von mir erwarte, noch, dass ich weiß, ob das überhaupt vergütet wird am Ende. Also man muss schon damit klarkommen, dass man eigentlich jeden Tag ja wie so in so einen luftleeren Raum fällt und einfach mal guckt, was man macht, und im Grunde am Ende alles passieren kann. Sei es jetzt in der Arbeit oder in der beruflichen Struktur, in der Bezahlungsstruktur, die ja gar nicht vorhanden ist.
Ich frage aus einem ganz bestimmten Grunde, weil das, was du gerade sagst, ist klar. Das ist der Grund, warum viele diesen Weg nicht gehen. Du hast in einem Studium gesessen, du hast Biologie und Kunst studiert auf Lehramt. Du warst kurz davor, als Lehrer anzufangen und hast dadurch also einen sehr sicheren Job eigentlich. Verbeamtet oder nicht, ist das ein Job, der im Augenblick gebraucht wird, der dir Sicherheit gegeben hätte, und du entscheidest dich aber für die Kunst, für die freie Kunst. Hast also kurz vor der Zielgeraden bist du abgebogen. Und da kamen mir einfach die Frage auf, hast du gar nicht in dir dieses Sicherheitsbedürfnis, das so viele von uns haben und das so viele von uns abhält, in die Kunst zu gehen? Bist du so ein Freigeist, so ein ich lebe mal in den Tag und schau mal? Von Natur her?
Eigentlich nicht. Also offen gesagt ist der ganze Weg, den ich zurückgelegt habe, eigentlich sogar ganz taktisch durchgeplant gewesen. Also mir war als Jugendlicher, als Kind immer schon klar, dass ich irgendwas mit Kunst machen will. Ich will irgendwas Kreatives machen, Werbung designen, Bilder malen, mich selbst ausdrücken in irgendeiner Art und Weise. Also ich habe als Jugendlicher viele Sachen ausprobiert. Ich habe Comics gemacht, ich habe Videos, Zeichentrickfilme gemacht. Ich habe für Bands Logos entworfen und allerhand Visualisierungen in allen möglichen Bereichen gemacht. Also mir war einfach ganz klar, dass ich in irgendeinen kreativen Bereich gehen muss. Das ist einfach mein Ding. Und aber mein Verständnis von Kunst war halt von Anfang an in diesem ganzen Dschungel sozusagen so ein bisschen verwirrt, weil ich mir halt immer die Frage gestellt habe, Kunst muss frei sein, damit sie stark ist, damit sie gut ist. Aber wenn ich auf dem Kunstmarkt Teilnehmer bin, dort quasi arbeite, meine Sachen verkaufe, dann kann die Kunst ja nicht frei sein, weil sie ja immer vom Markt abhängig ist. Und Märkte funktionieren immer nach ganz klaren Regeln. Die Kunst muss sich ja aber aus diesen Regeln raushalten. Und das habe ich ja als Jugendlicher sehr ernst genommen, aber nicht so richtig verstanden, wie das dann funktionieren soll. Also ist das, was wir als Kunst bezeichnen, was ich in der Monopol von vorne bis hinten lese, ist das überhaupt Kunst oder ist es einfach Kunstmarkt? Ist das eine ganz andere Sache? Findet die Kunst nach ihren eigenen Regeln wo ganz anders statt? Und deswegen war für mich klar, dass dieser Bereich mein Ziel ist, aber dass ich einen Unterbau brauche, um zu diesem Ziel zu kommen. Also dass ich sozusagen einen Beruf brauche, der mir meine Existenz sichert, damit ich das, was für meine Existenz nicht verantwortlich sein kann, nämlich Kunst, weil ich auch dem nachgehen will, was in mir vorgeht, auch wenn es absolut unverkäuflich, eklig, problematisch ist. Also wie kann ich das machen, dass die Sache gestützt ist? Und deswegen war für mich halt klar, ich gehe in die Schule, weil mir Kunst sehr viel gegeben hat. Also mir war auch einfach wichtig, das weitergeben zu können. Es hat mir auch immer Spaß gemacht, das weiter zu geben. Und genau, das sozusagen als mein Broterwerb zu haben, die Weitergabe dessen, was ich in Kunst verstanden habe, und die eigentliche Kunst, die mir extrem wichtig war schon immer, die halt sozusagen unberührt von Druck meine Miete zu bezahlen zu lassen und genau, möglichst frei in der Kunst zu arbeiten. Und deswegen bin ich eben genau diesen Weg gegangen. Aber während dem Studium habe ich ja mich schon stark bemüht, mit Galerien in Kontakt zu kommen, auf dem ja, Markt dann letzten Endes auch Fuß zu fassen und halt eben zu schauen, kann ich mit dem, was ich mache, ohne mich anzupassen, irgendwo landen. Und das hat dann relativ schnell funktioniert und von daher waren für mich eigentlich alle Kriterien erfüllt. Also ich hatte quasi eine Ausbildung, um notfalls ja zurück in einen Brotjob zu gehen. Und ich hatte auf der anderen Seite eben einen Zugang zum Kunstmarkt, allerdings mit dem, was ich machen will, ohne mich anzupassen. Und genau, von daher habe ich mich damals gefühlt wie so eine Spinne, die quasi ihre Füße in allen möglichen Bereichen drin hat und den Bereich Kunst, den Bereich Kunstmarkt und Malen, das, was ich eigentlich liebe, in denen, auf den habe ich eben meinen Fokus gelegt.
Das heißt, du bist dann gar nicht so, wie es sich für mich anfühlte, ins kalte Wasser gesprungen, sondern du hast ja dann schon den Weg so ein bisschen bereitet durch deine Kontakte mit den Galerien und bist gar nicht so in die totale Unsicherheit gesprungen, sondern hast schon einzelne Anker gehabt. Ja, verstehe ich das richtig?
Richtig, ja. Also es war unterm Strich alles ja dann doch sehr überlegt. Also ich bin in vielen Bereichen sehr chaotisch, aber genau in dem Bereich war ich damals sehr klar. Ich hatte damals auch eine Diskussion mit einer Galeristin, die sich überlegt hatte, mit mir zusammenzuarbeiten. Und als ich erzählt habe, dass ich Lehramt studiere, hat sie das als wie war das damals? Nicht mutig oder ängstlich oder falsch bezeichnet, weil ich sozusagen nicht alles auf die Kunst konzentriert habe. Meine Antwort darauf war aber, dass ich es auf der anderen Seite feige finde, das, was man liebt, für sich arbeiten zu lassen. Also ich will letzten Endes, und das ist mein allerwichtigstes Ding, dass ich in der Kunst machen kann, was ich fühle, weil nur das sozusagen das Beste ist, was ich zu geben habe. Und in dem Moment, in dem ich mich an den Markt anpassen muss oder irgendwelche Trends oder Strukturen mitgehen muss, ist Kunst nicht mehr Kunst. Ist Kunst, wie Jonathan Mese so schön sagt, Systemillustration. Es ist halt sozusagen was, dass ich, oder ein Kommentar zu etwas oder eine ja, also es verliert seinen Kern. Und das war mir immer wichtig, das zu erhalten.
Das ist witzig, dass du Jonathan Mese gerade erwähnst, weil ich habe ihn mal gefragt, ob denn der permanente Einsatz von irgendwelchen Dildos in seinen Installationen, ob das nicht irgendwie auch ganz schön ist, weil es auf dem Markt halt ganz gut ankommt. Und da sagt er, ja klar.
Ja.
Aber dann lass uns doch mal bitte, bevor wir nochmal zurückgehen in deiner eigenen, in deinem eigenen Weg anschauen, was du da eben gesagt hast, dass die Kunst ja frei sein muss, dass die Kunst, dass du die Kunst machen möchtest, die du machen möchtest, und dass andererseits der Markt seine Regeln hat. Ist das ein Zufall bei dir, dass das gerade mal so ineinander geht?
Also genau, ich muss zu einem Satz vorher noch was sagen, und zwar, dass es gar nicht auch, ich weiß nicht, ob ich es vorhin so ausgedrückt habe, aber dass es auch gar nicht darum geht, die Kunst zu machen, die ich möchte, sondern die einfach sozusagen naturgemäß aus mir rauskommt. Also ich verstehe das auch so ein bisschen so, wie dass man durch das Leben läuft als Mensch und ganz viele Dinge von außen auf einen draufprasseln. Und man sozusagen als künstlerisch schaffender Mensch sozusagen einfach nur selektiv Dinge durch sich durchlässt und dann auf die Leinwand entlässt sozusagen. Und da ist es mir auch ganz oft sehr wichtig, dass ich dieses Wollen so ein Stück weit rauslasse. Also es sind ganz oft Sachen oder Ideen, die so zu mir kommen und bei denen ich das Gefühl habe, gar keine andere Wahl zu haben, als die irgendwie zu visualisieren.
Ist das nicht das Gleiche? Also so empfinde ich das auch. Es kommen Themen auf mich, die müssen dann verarbeitet werden. Aber das ist schon das, was ich machen möchte. Warum setzt du
Ich
das nicht gleich?
würde sagen, es ist der Kanal, den ich öffnen möchte. Aber die Dinge, die von außen kommen, die kommen, ob ich das will oder nicht. Und dieses Gefühl, das ausdrücken zu wollen, da habe ich auch nicht den Eindruck, dass ich da eine Kontrolle drüber habe oder dass es mit einem Wollen zu tun hat, sondern dass es eher so eine Art ja, Müssen eigentlich ist.
Verstehe. Ja. Ja, aber wenn du jetzt dann da die Marktmechanismen reinbringst, die Regeln des Marktes, wie du gesagt hast, du bist sehr erfolgreich. Du zeigst deine Kunst an Stellen, da träumen andere von. Und du machst die Kunst, die du machen musst, wie du sagst. Ist das ein glücklicher Zufall, dass das übereinstimmt, dass der Markt jetzt gerade mal sagt, ach ja, die Sachen von Dominik Schmidt, die passen uns ganz gut rein? Oder worin siehst du, oder warum klappt es bei dir?
Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht so richtig. Aber wichtig bei der ganzen Sache ist mir auf jeden Fall, ja, es funktioniert gut. Ja, ich bekomme viele gute Rückmeldungen. Aber ich bekomme, und das finde ich ein Stück weit gut, beruflich und bezogen auf Sicherheit ein Stück weit problematisch manchmal. Ich bekomme oft auch Zuspruch und Komplimente von Leuten, die aber mir gleichzeitig rückmelden, dass sie ihr Leben mit Bildern, die so kritisch sind, nicht permanent verbringen könnten. Also die dann sagen, ich finde es ganz, ganz toll, das berührt mich, ich schaue mir das gerne an und ich lasse mich gerne auf die Stimmung ein, aber mich mit so einem Bild täglich zu umgeben, so ein Bild zu kaufen, wäre schwierig. Also mein Publikum ist auf jeden Fall da und es gibt viele Leute, die das kaufen, aber ich merke auch, es gibt viele, die da auch auf eine Art und Weise berührt sind, dass sie ja das eher wie so eine Art kulturellen Ausflug oder so eine Selbstreflexion sehen, da vielleicht sich mit den Bildern auseinanderzusetzen, aber das nicht täglich können. Was ich aber letzten Endes auch wiederum gut finde, weil ich habe mich gerade, weil ich aus einem Elternhaus komme, das ja kulturmäßig, also ich komme aus einer Arbeiterfamilie, es ist keine reiche Kulturfamilie gewesen. Und gerade deswegen habe ich halt oft mir Gedanken darüber gemacht, was Kunst denn überhaupt ist. Ist Kunst das schöne Bild, das an der Wand hängt, das sich irgendjemand für viel Geld gekauft hat? Oder ist Kunst das, was man irgendwo sieht und was einem nicht mehr loslässt, was einen berührt, beschäftigt und was letzten Endes auch etwas in einem verändert? Und ich bin auf den Schluss gekommen, dass die zweite Sache eben der Kern von Kunst ist. Und ja, in dem Zusammenhang habe ich oft gedacht, ich möchte keine Bilder malen wie American Pie, wo man drüber lachen kann und das vielleicht als jugendlicher Mensch lustig findet und eine Emotion mit nach Hause nimmt, die man schnell vergessen hat. Ich würde lieber Bilder malen wie ja, Filme von Lars von Trier oder Adams Äpfel, so dänische Sachen, die einem einfach im Kopf bleiben, wo man sozusagen danach einen Zustand der Verwirrtheit hat, der einem weiter beschäftigt und der eher dazu führt, dass man über Dinge nachdenkt, Dinge reflektiert, Dinge vielleicht aus einem anderen Blickwinkel sieht.
Das gelingt dir. Also ich kann dir das nur sagen, wie ich die Sachen
Danke.
aufgenommen habe. Ich bin sehr reingesogen worden in deine Bilder. Ich habe sie auf der Art Karlsruhe das erste Mal live und in Farbe sozusagen gesehen. Und das gelingt dir. Das bleibt im Kopf, es zieht einen rein. Ich wollte dann schon weitergehen, musste nochmal zurück und nochmal gucken und nochmal überlegen.
Ja, perfekt.
Dann lass uns doch mal zurückgehen. Du hast dein Elternhaus erwähnt, eine Arbeiterfamilie. Wie ist denn dann die Kunst zu dir gekommen überhaupt, als kleiner Dominik?
Also ich habe immer schon über Bilder kommuniziert. Ich habe immer schon den ganzen Tag eigentlich gemalt, gezeichnet, mich mit Malen und Zeichnen auch beruhigt so ein Stück weit. Und meinen Eltern ist es einfach aufgefallen, dass da mehr Zuwendung zu Stift und Papier ist, als ja, sie das anscheinend von anderen Kindern gewohnt waren. Mein Vater hat in einer Papierfabrik gearbeitet, die haben so Brotpapier und so Sachen hergestellt und deswegen ja, hat er mir immer Papier mitgebracht. Ich habe das immer voll gekritzelt von vorne bis hinten und dann musste quasi der nächste Block her. Und so hat sich das bei mir über die Jahre einfach verfestigt. Meine Mutter hat dann, als ich schon auf dem Gymnasium war, später dann mich auf Ausstellungen gezerrt. Mich hat das am Anfang gar nicht so interessiert. Also ich war da viel mehr in meiner eigenen Sache drin, als in dem Gucken, was andere so machen. Ich habe da auch am Anfang gar keinen Zugang so richtig dazu gehabt und gar keinen Sinn so richtig drin gesehen. Und es hat auch noch mal ein paar Jahre gedauert, bis ich dann ja, letzten Endes eigentlich gecheckt habe, dass es auch cool sein kann, mal zu gucken, was andere so machen, als sich immer nur in seiner eigenen Suppe zu drehen. Und so hat sich das dann eigentlich über meine, ja, Kindheit und über die Schulzeit mehr und mehr einfach zu so einem roten Faden entwickelt. Also egal, was ich gemacht habe, ob es jetzt Sport war, ich habe zwischendrin auch eine längere Zeit Musik gemacht, Gitarre gespielt, hatte eine Band und also künstlerischer Ausdruck, alles, was mit Visualisierung zu tun hat, war eigentlich immer da. Und von daher war dann nach der Schulzeit der Gedanke auch ganz klar, es ist völlig egal, was ich mache, es muss irgendwas Kreatives sein.
Was hast du denn als kleiner Junge gezeichnet? Was war denn da so dein roter Faden? Und ich erinnere mich, dass ich in irgendeinem Text gelesen habe, dass du als Kind schon eine Sammlung von Zeichnungen angelegt hast. Was verstehe ich darunter?
Also ich war immer schon sehr interessiert an Naturwissenschaften. Ich war so ein ganz typisches Dinosaurier-Fankind, habe alle möglichen Namen von allen möglichen Dinosauriern gekannt und hatte damals solche, ich weiß gar nicht, das waren, man hatte früher solche Notizbücher oder solche Terminkalenderbücher und die habe ich ja von meinen Eltern auch immer bekommen und die einfach von vorne bis hinten voll gekritzelt wie so ein Biologiebuch. Ich habe auch also meiner Mutter war es wichtig, dass wir auch mit Büchern in Berührung kommen, auch als kleine Kinder schon. Deswegen waren wir oft in der Bibliothek, haben uns dort Bücher ausleihen dürfen und irgendwann ist es bei mir dann ganz stark gekippt, dass es keine Lesebücher mehr waren, sondern dass es einfach Sachbücher waren, dass es wissenschaftliche Bücher waren über Garten, über Teich, über Flüsse, über alles Mögliche, was unsere Flora und Fauna in der Region hier so hergibt. Und ich habe dann einfach angefangen, mehr und mehr die Abbildungen abzuzeichnen, auch die Querschnitte, die geöffneten Insekten und Tiere mit den ganzen Organen abzuzeichnen. Mich hat es einfach wahnsinnig fasziniert, wahnsinnig gefesselt, wie Natur auch funktioniert, dass es auch irgendwie alles ähnlich ist, dass wir alle so eine Art Herz irgendwo haben, und dass wir alle irgendwie Blut in unserem Körper als Transportmittel durch die Gegend pumpen müssen, ob es jetzt ein Insekt ist, das natürlich kein Blut hat, aber also die Mechanismen sind so ähnlich. Und ich fand es wahnsinnig faszinierend. Und das hat mich extrem gefesselt. Ich hatte dann eine Zeit lang auch so einen kleinen Wissenschaftskoffer, den ich dann immer mit mir rumgetragen habe. Da war ein kleines Mikroskop drin und dann habe ich immer Sachen abgezeichnet. Und so hat sich quasi dieses Künstlerische mit dem Interesse für Naturwissenschaften, Biologie so verbunden. Ich habe das aber als Kind noch nicht so richtig kapiert, dass das auch auf längere Sicht in einem größeren Rahmen eben eine starke Verbindung sein kann. Das kam dann letzten Endes eigentlich erst durch das Studium.
Und es ist ja immer noch sichtbar in deinen Werken, genau diese Faszination, die kommt ja total rüber.
Genau, also eigentlich ist es der zentrale Punkt, der mich eben beschäftigt. Die Frage nach Wahrheit, die Frage nach den Zusammenhängen. Also im Grunde ist unser ganzes Leben von ja, Zusammenhängen und verschiedenen Faktoren, die sich gegenseitig bedingen, abhängig. Und dieses Netz, dieser ganze Durcheinander und diese Unüberschaubarkeit, der wir sozusagen tagtäglich gegenüberstehen, die auch einfach überwältigend ist, die auch dazu führt, dass Leute so überwältigt sind, dass sie sich andere Lösungen suchen wie Esoterik oder Religion, weil sie diese Komplexität, der wir gegenüberstehen, halt nicht verstehen, nicht einordnen können, was auch absolut verständlich ist. Das fand ich immer schon, ja, wahnsinnig interessant.
Hat dir das, hat, also ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn dich das früher schon so begeistert hat, diese Komplexität, diese Unmenge an Zusammenhängen, hat dich das ja offensichtlich fasziniert? Hat es dir, gab es eine Phase, da hat dir das auch Angst gemacht? Ich denke gerade an diese gewisse Düsterheit in vielen oder in deinen Bildern, auch in der Farbgebung und so. Kommt es daher oder überinterpretiere ich da gerade ein bisschen?
Ja, schon. Also letzten Endes ist es ja eine Art Fatalismus. Wenn man sich mit Biologie, mit Wissenschaft ernsthaft auseinandersetzt, wenn man der ganzen Sache auch Vertrauen schenkt, dann kommt am Ende eben ein sehr nüchternes Bild dabei raus. Wir werden alle sterben. Keiner von uns wird diese Sache hier überleben. Und diese paar Jahre, die wir haben, im Kontrast zu dem, was der ganze Planet, das Sonnensystem, XYZ, all das, was wir normalerweise aus unserem Alltag ausklammern, was da dahinter steckt, das ist eben schon die Erkenntnis dessen, würde ich jetzt sagen, die ist schon erdrückend. Also es ist halt irgendwann vorbei und es gibt halt auch kein Zurück. Und meine Bilder sollen eben bei aller Ironie und bei allen flachen Wortwitzen eben auch immer daran erinnern. Wir sind Wesen auf einem Planeten, die eben durch verschiedene Stoffwechselprodukte Dinge aus der Umwelt aufnehmen, das innerlich wie in so einer Dampflok verbrennen und dann in Bewegung umsetzen. Ja, und das war's eben. Und solche Fragen wie zum Beispiel, ob es einen freien Willen gibt, ob wir wirklich Dinge entscheiden oder ob wir einfach das Produkt unserer Umwelt und der Dinge sind, die uns umgeben, finde ich eben, sind wahnsinnig starke Fragen, die ja jeden Mensch auch selbst weiterbringen können in der Erkenntnis der Umwelt und auch sich selbst gegenüber. Und gerade wenn es dann um Kunst geht, um so was Philosophisches, um so eine Möglichkeit über Unbewusstes in sich selbst rumzugraben, also finde ich, ja, kann ich gar nicht richtig nachvollziehen, wie man sich als kreativer Mensch da noch an irgendeiner Oberfläche aufhalten kann. Also ich finde einfach, das gehört für die Kunst auch einfach dazu, diese Erkenntnis, die wir halt von der Welt haben, dieses Paradigma eben eigentlich in allem irgendwo wiederzuspiegeln. Oder zumindest mal für mich ist es also ich empfinde es als meine Aufgabe, diese Erkenntnis in vielen Schnipseln meiner Arbeit aufblitzen zu lassen.
Spannend.
Weil sie eben auch vieles bedingt und eben auch immer da ist.
Jetzt kann man diese ganzen Themen ja in einer Milliarde von Möglichkeiten ausdrücken. Wie bist
Ja.
du denn zu deiner Sprache gekommen? Warum malst du so, wie du malst? Warum malst du überhaupt und machst nicht, keine Ahnung, Textiles oder Installation oder was auch immer? Ich habe irgendwo gelesen, dass da dieses Bild war Selbstgeburt und da ging dir ein Kronleuchter auf irgendwie. Kannst du das beschreiben, was du da gespürt hast? Was ging da in dir vor? Und warum war es das dann für dich?
Naja, es war eigentlich, muss man sagen, so eine Art Albrecht-Dürer-Moment. Also ich habe eben mich lange um ganz viele philosophische Fragen gedreht. Ich hatte aber zugegebenermaßen keine Ahnung von Philosophie. Ich habe auch keine Philosophie studiert. Und habe mich aber trotzdem immer und immer wieder um solche Fragen gedreht. Habe dann im Studium irgendwann angefangen, mich selbst noch mit Philosophie zu beschäftigen und dann versucht halt immer tiefer da reinzugehen. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Die Frage von dir war nochmal welche?
Wie dieser Moment war, dass der die
Ah, genau,
Erkenntnis.
genau. Ja, also ich habe mich ganz lange um viele philosophische Themen gedreht und versucht, sozusagen die Welt um mich herum zu begreifen. Aber der wichtigste Baustein dabei hat mir eben lange gefehlt. Und das war ich selbst. Und das ist mir ja dann irgendwann klar geworden und hat sich dann letztlich auch geäußert in dem Bild Selbstgeburt, in dem ich sozusagen auch selbst dargestellt bin. Ich habe mich nackt gezeichnet, wie so eine Biologiepuppe mit geöffnetem Körper. Und erstmal die nackte Darstellung, also die war schon ziemlich nah an der Realität. Also das war schon mal so eine einfach ein krasses Gefühl, nackt auf einer Ausstellung zu hängen. Aber es war halt eben auch genau das, was ich letztlich damit wollte. Also ich wollte für mich die Erfahrung, mich selbst in den Mittelpunkt zu rücken, nicht aus einer Art Selbstüberhöhung oder aus einer, also, sondern aus so einem authentischen, Punkt halt heraus. Also jeder Mensch auf der Welt hat eben in erster Instanz nur sich durch den oder den eigenen Körper, das eigene Bewusstsein, durch den man die Welt wahrnimmt. Von daher ist halt jede Kunst, die gemacht wird, immer in Verbindung mit der Person, die sie halt geschaffen hat und dem Kontext, in dem die jeweilige Person eben steht, sei es jetzt geografisch oder sozial, oder religiös oder. Und die Erkenntnis war für mich eben letztendlich für mein Kunstverständnis auch extrem wichtig. Und deswegen war das Bild Selbstgeburt damals eben auch so eine Art Wendepunkt, dass mir halt klar geworden ist, okay, es gibt viele Themen, die mich beschäftigen, aber diese Themen können und dürfen durchaus auch ganz persönlich behandelt werden. Also ich muss mir selbst sozusagen keinen Vorwurf machen, wenn ich, keine Ahnung, mit dem Nagelzwicker mir in den Finger schneide und mich das einen Tag lang beschäftigt und ich das zum Beispiel als Thema nehme, sondern das kann in dem Moment sogar viel stärker werden, weil es ein persönliches Thema ist und weil ich das dann eben anders behandle als ein Thema, das mir persönlich ferner ist. Und dieser Fokus, sich auf Themen zu konzentrieren, die mich selbst bedingen, begrenzen, ausmachen, interessieren, das war für mich extrem wichtig.
Heißt es dann auch, dass sich Bilder wandeln im Laufe der Arbeit, dass du eine Idee hast, was da entsteht, und dann kommt der Nagelzwicker und das ganze Thema wird völlig anders?
Richtig, ja.
Ach,
Das
krass.
Leben verändert sich. Es ist ja nicht mal möglich, im Grunde genau zu planen, wie ich in den Supermarkt gehe und Lebensmittel einkaufe. Weil, ne, vielleicht bekomme ich an der einen Stelle keinen Parkplatz, muss zum anderen Supermarkt fahren, vielleicht gibt es das eine Produkt nicht oder es ist was anderes im Angebot oder. Und das sind halt so viele Kleinigkeiten und die kommen im alltäglichen Leben überall auf uns zu. Und was ich halt persönlich ganz wichtig finde, ist, dass sich die Dinge ineinander wiederholen und abbilden. Also, weil dieselben oder ähnliche Mechanismen ja überall auftauchen. Und beim Kunstmachen ist es eben genauso. Ich kann mir jetzt zum Beispiel eine Skizze machen und kann die abarbeiten. Dann habe ich diesen einen Moment, quasi festgehalten, in dem ich diese Skizze erstellt habe und in dem das in mir drin war und aus mir rausgekommen ist. Aber alles andere arbeite ich eben stumpf ab. Und in dem Moment, in dem ich quasi jeden Tag eigentlich alles offen lasse, kann jeder Tag und jede Emotion und alles, was in mir vorgeht und jede Verbesserung eben auch letztlich ja den Weg auf die Leinwand finden. Und das ist mir ganz wichtig, dass Kunst eben nicht so eine Art Handwerksstück ist, das man so abarbeitet, sondern dass Kunst eben was Organisches ist, das jeden Tag lebt, das in jedem Pinselstrich lebt. Jeder Pinselstrich ist was Lebendiges, ist nichts, das ich jetzt einfach so abarbeite und Das ist natürlich auch wieder völlig individuell, aber für mich ist es auch ein Punkt, der meine eigene Arbeit und die Erfahrung mit meiner eigenen Arbeit viel spannender macht. Also ich habe nie dieses Gefühl, ich gehe heute ins Atelier und heute ist langweilig, weil heute mache ich die rechte Hand und das dauert dann wieder 2 Stunden, das weiß ich ziemlich genau und danach trinke ich einen Kaffee. Nee, ich gehe halt immer ins Atelier und weiß gar nicht, was da passiert. Also es kann auch sein, dass die 3 Gesichter, an denen ich jetzt 2 Wochen lang rumgemalt habe, dass ich die heute dann alle wieder übermal. Und das Verrückte ist, wenn so eine Entscheidung getroffen ist, auch was zu zerstören, dann hatte ich bisher noch nie das Gefühl, dass die Entscheidung falsch war. Also es war immer richtig, auch Dinge wegzunehmen und auch Dinge, die vor ein paar Tagen entstanden sind und die ich damals noch gut fand, heute wieder zu zerstören, zum Zweck, etwas zu verbessern oder einfach eine neue Idee, eine neue Sichtweise wieder zuzulassen.
Ist Teil des Lebens, ne? Dass auch Dinge zerstören, ja.
Genau, deswegen, das wünsche ich mir, dass meine Kunst eben genauso organisch passiert, würde ich fast schon sagen, wie das Leben.
Ist spannend, dass du das Thema Handwerk gerade ansprichst, weil das war gerade in der letzten Episode Kunst und Handwerk und jetzt gerade aber auch für deine Kunst. Ich meine, du arbeitest realistisch zum Teil. Da kommt auch noch die Wissenschaft mit rein. Du brauchst eine Menge Handwerk auch. Ohne gutes Handwerk wären deine Bilder nicht so, wie sie sind. Wie arbeitest du denn? Arbeitest du parallel an mehreren Werken oder hast du jetzt bei den großen Arbeiten zum Beispiel, fängst du eins an und führst es zu Ende?
Also es gibt kein Schema für alle Bilder, sondern ich behandle jedes Bild, könnte man ganz kitschig sagen, so wie es eben das Bild braucht. Und das endet eben oder resultiert letzten Endes darin, dass es Bilder gibt, die ja relativ groß sind, die ich in 2, 3 Tagen fast fertig habe. Also ich habe eine längere Leitung, was Zufriedenheit anbetrifft. Also die müssen dann schon noch eine Weile stehen. Und wenn ich dann irgendwie so 2, 3, 4 Wochen merke, dass mir da nichts mehr zu einfällt und dass es sich dann immer noch fertig und richtig anfühlt, dann darf auch mal die Firnis drauf und dann ist die Sache
Aber halt,
abgeschlossen. Ja?
Zwischenfrage, wenn du sagst, ein relativ großes Bild in 2 Tagen, ich meine,
Oh
du
ja.
arbeitest riesig. Was heißt denn für dich relativ groß?
Also ich habe jetzt eher so an 100, an 1,80 Meter gedacht.
Mhm.
Also weil das wäre jetzt schon relativ groß für mich innerhalb von 2 Tagen. Aber das gibt es halt manchmal, dass es einfach wie so ein Ausbruch ist und dann spüre ich einfach mehr oder weniger oder sehe, was dahin muss. Und dann mache ich das einfach und verstehe das auch manchmal gar nicht so richtig. Also lass es einfach zu, lass es einfach alles aus mir raus und dann ist da plötzlich ein Bild und dann ergeben sich manchmal noch so ein paar Verbindungen und so ein paar Details. Aber ja, das Große und Ganze, ist vielleicht relativ schnell auf dem Bild, aber es ist dann trotzdem noch so ein Prozess von ein paar Wochen, ja, in denen ich das Bild, einfach in meiner Nähe brauche, um zu gucken, ob sich das dann auch auf längere Zeit kontinuierlich richtig und fertig anfühlt. Gleichzeitig gibt es andere Bilder. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder ein Bild fertig, nee, Quatsch, vor 2 Wochen ein Bild fertig gemacht. Mit dem ich 2022 angefangen habe. Aber ich war 2023, würde ich jetzt mal sagen, eigentlich fast schon zu 95% fertig. Aber für die letzten 5% hat es jetzt letztlich einfach nur mal fast ja, 2,5, 3 Jahre gebraucht, bis ich dieses Gefühl hatte, okay, da ist jetzt ein Punkt zentriert von den, also es gibt ein Detailzentrum sozusagen und drumherum nehmen die Details so ein bisschen ab und entspannt sich das Ganze so ein bisschen. Und ich habe da dann doch länger gebraucht, um ja mich daran zu gewöhnen und dann zu sagen, ja, das passt irgendwie, trotz dass vorher schon oft Leute im Atelier waren, die gesagt haben, oh ja, das ist ja fertig. Aber für mich hat sich das erst später so angefühlt. Also
Ja,
es ist sehr individuell.
das kann ich nachvollziehen. Du hast, also wenn ich das richtig verstanden habe, machst du keine Skizzen eines Bildes vorher, sondern du fängst an, du hast gesagt, du verstehst teilweise gar nicht, warum du manche Sachen so machst. Ist das auch der Grund? Also ich habe mir natürlich Reels und so weiter angeschaut. Du fängst ja immer erst an mit Spritzen und rüberschmeißen und draufklecksen und da, also einfach um auf die weiße Leinwand zu brechen, sage ich mal. Und daraus entstehen dann deine Ideen. Ist das so richtig?
Jein. Also es gibt tatsächlich auch da unterschiedliche Anfänge. Also ich habe manchmal Ideen, die ich einfach umsetze und dann oder beziehungsweise einfach anfange, ob ich dann im Endeffekt bei dem, was ich an Idee gehabt habe, dann auch wirklich rauskomme. Das ist eigentlich fast nie der Fall. Aber ich habe manchmal halt konkretere Ansatzpunkte und dann genau schmiere ich aber auch erstmal ein bisschen auf der Leinwand rum, mache mir einfach so eine Art Unterlage, von der ich ausgehen kann und arbeite mich dann so Stück für Stück vor. Manchmal ist es so, dass ich gar keine Idee habe und einfach anfange und dann mal guck, was letztendlich dabei rauskommt. Wobei man sagen muss, dass es mittlerweile schon auch Bilder gibt, für die ich tatsächlich sogar Skizzen anfertige vorher. Also das ist auch so ein Punkt. Das war die letzten Jahre, war das nie so. Da habe ich einfach alles auf der Leinwand passieren lassen. Mittlerweile ist es manchmal so, dass ich aus meinen eigenen Fehlern lerne und dann halt auch eben schon gemerkt habe, okay, ich habe jetzt viel Zeit also so ganz handwerklich eben für den Kopf aufgewendet, der jetzt aber eigentlich an der Stelle ist, wo ich ihn ja vielleicht um 10, 20 Zentimeter verrücken müsste. Und dann fällt es einem manchmal natürlich schwer, das wieder zurückzunehmen. Manchmal mache ich es, manchmal mache ich es nicht, aber ich verliere halt einfach Zeit dadurch. Und das ist halt so ein Punkt, dass ich mir mittlerweile vorher ja, Kompositionsskizzen mache, um halt besser einen Blick dafür zu haben, wo die Elemente sein müssen, ohne direkt schon zu benennen, welche Elemente es denn sind. Also es ist vielleicht sogar so eine Art abstrakter, der Anfang ist abstrakter mittlerweile.
Jetzt ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Du hast beschrieben, wie deine Kunst entsteht. Du hast diese Parallelität zum Leben gezogen, dass alles nicht planbar ist. Ich fand diesen Vergleich mit dem Supermarkteinkauf, fand ich total toll. Der bleibt sicherlich hängen, das merke ich jetzt schon. Das ist ja wirklich gar nichts planbar. Verrückt, ja.
Ja.
Warum hast du dann eine so enge Farbpalette? Warum nutzt du nicht jede Farbe des Regenbogens, wenn es denn alles so unplanbar und so weiter ist?
Ja, also das ist im Grunde genommen, also oder meine Farbpalette ist letztendlich auch ein Produkt, könnte man sagen, aus dem Opportunismus, in dem ich das Erstellen von Bildern lebe, wenn man so will. Also ich habe zum Beispiel im Studium angefangen, mit Sprühfarben zu arbeiten, aber nicht, weil ich aktiv gedacht habe, es könnte eine gute Idee sein, jetzt Sprühfarben mir zu kaufen und mit denen zu arbeiten, sondern ich habe auf einer Baustelle um die Ecke nachts auf dem Heimweg von einer Party ein paar halbleere Dosen gefunden und habe die einfach mitgenommen und habe damit einfach angefangen. Und letzten Endes hat sich das in dem, was ich heute mache, auch so fortgesetzt. Also es gibt so ein paar Farben, die einfach da sind, die ich einfach benutze. Es gibt so ein paar Zwischenstufen, die ich manchmal mische. Und letzten Endes setzt sich das Arbeiten an den Bildern immer aus dem zusammen, was gerade so im Atelier greifbar ist. Also ganz oft ist es auch gar keine so bewusste Entscheidung, sondern eher so ein, ich greife das nächste, was in der Nähe ist, das passt irgendwie und dann baue ich den Rest sozusagen drumrum auf. Andererseits ist es an anderer Stelle dann eben auch wieder so, dass ich zum Beispiel jetzt gerade aktuell von den Sprühfarben weggehe, genau aus dem Grund, den du genannt hast, weil es eben keine Zwischenstufen, keine komplex gemischten Farben, die vielleicht ein bisschen lebendiger wirken, gibt, was mich selbst bei manchen Bildern auch stört mittlerweile. Bei anderen Bildern finde ich es auch gut, dass die in so einer ganz klaren Grundstruktur bleiben, auch durch die Farbkomposition. Also ich habe mich in den letzten Jahren auch viel mit Farbkomposition auseinandergesetzt, auch weil ich das Gefühl hatte, dass meine früheren Bilder da einfach eine Schwachstelle haben. Also ich habe auch den permanenten Willen, das sozusagen nach meinen eigenen Parametern, was ich mache, immer und immer wieder zu verbessern. Und das beispielsweise die Konzentration auf einzelne Farben und auf einzelne, auf eine bestimmte Farbpalette, die hinterfrage ich auch.
Hat das nicht auch mit dem Wiedererkennungswert zu tun und dieser Marke Dominik Schmidt, die inzwischen entstanden ist? Also, dass du dadurch auch festgelegt bist. Du könntest doch jetzt nicht orange, blau und gelb nehmen in einem Bild.
Orange, blau und gelb. Wenn man blau durch lila ersetzt, hätte ich das gerade. Also ich habe gerade so eine Reihe an ganz vielen kleinen Bildern, an denen ich mich ausprobiere, was die Reduktion von Motiven betrifft und auch die Farbpalette. Also da mache ich genau diesen Test eigentlich, mich auf verschiedene Farben zu beschränken, die sozusagen so ein Stück von den Grundfarben abgerückt sind. Also aus Blau wird dann Lila, aus Rot wird so ein rosa Mortadella, heißt die Farbe tatsächlich. Und aus dem Gelb wird so irgendwie so ein Orange. Und genau, also das finde ich ganz cool, auch um mit Farbkompositionen um zu experimentieren. Aber ganz wichtig ist, es hat nichts mit einer Marke oder sowas zu tun. Also ich benutze einfach, was mir in die Finger kommt. Das geht auch manchmal weit auseinander. Also wie gesagt, es gibt auch Bilder, die gefallen mir selbst von der Farbigkeit nicht so wirklich. Und bei manchen finde ich es auch gut, dass es mir nicht gefällt. Aber es ist ja meistens eine Mischung aus, ich greife irgendwo hin und probiere mal was aus und einem, ich sehe da ja, so ein gewisses Spektrum an Farben.
In diesem ganzen Prozess, den wir da eben durchgesprochen haben, gibt es Stellen, in denen du immer mal ins Stocken kommst oder nicht weiter weißt oder auch vielleicht Teile, die dir gar keinen Spaß machen, die aber gemacht werden müssen? Gibt es sowas?
Ja. Aber wenn mir was keinen Spaß macht, dann mache ich es in der Regel nicht. Also ich gucke dann schon, dass die Dinge, die auf der Leinwand passieren, dass die immer, wenn man so will, mit Liebe passieren. Also wie wenn man sagt, wenn man mit Liebe kocht und Spaß daran hat, dann wird es einfach ein gutes Gericht. Dann hat man vielleicht die Idee, noch ein paar coole Kräuter dazu zu machen und richtet es schön an. Wenn man keinen Bock drauf hat, dann wird man das vielleicht nicht machen, weil man einfach schnell fertig werden will. Und mir ist bei meinen Bildern eben sehr wichtig, dass ja da nichts so abgeschludert wird oder abgearbeitet wird, sondern dass im Grunde alles mit Liebe passiert.
Aber hast du Blockaden? Gibt es Stellen, an denen du stockst manches Mal oder hast du sowas gar nicht? Und ich
Doch,
sehe dich
doch.
schon mal nicken. Ja, was tust du dann? Wie kommst du drüber weg? Was hilft dir?
Also wenn das mit einem Bild zu tun hat, mit einer Arbeit, dann stelle ich die Arbeit weg und arbeite an was anderem. Das hat auch den Vorteil, wenn man an vielen Sachen gleichzeitig malt, dass sich, ich sage immer, die Bilder gegenseitig befruchten. Also in dem Moment, in dem ich an einer Stelle nicht mehr weiterkomme, stelle ich das weg, mache mit einem anderen Bild weiter und komme dort dann vielleicht auf die Idee, die die Lösung für das andere Bild ist. Und wenn auch das nicht hilft, dann, naja, räume ich auf oder mach Papierkram. Also als hauptberuflicher freischaffender Künstler oder Künstlerin auch, also egal, jeder, der in dem Bereich arbeitet, hat ja einen Haufen an Papierarbeit und an anderen Sachen noch zu machen oder mal das Atelier zu saugen. Mein Atelier ist ja relativ groß, da bin ich dann länger beschäftigt und genau, da mache ich solche Sachen.
Wie schaffst du das alles denn überhaupt? Du hast eben gerade aufgezählt, die ganze Papierarbeit ist da, Atelier sauber machen. Dann sind da die Social Media, die du sehr gewissenhaft bedienst, Instagram mit Reels. Dann ist natürlich die Kunst selbst, die Zusammenarbeit mit Galerien, Ausstellungen, die vorbereitet werden müssen. Ich denke mal, du hast auch nur 24 Stunden, wie wir alle. Wie schaffst du das alles? Hast du inzwischen diverse MitarbeiterInnen oder wie bewältigst du das alles?
Ja, ist aber super, dass du das fragst. Aus deiner Position selbst als Kunstschaffende Person raus, weil das, was ich von Leuten manchmal ja zurückbekomme, ist sogar das Gegenteil, dass halt viele eher so den Eindruck haben, ja, man geht mal so ein bisschen ins Atelier, ne? Ich meine, da passiert schon viel auf der Leinwand, das ist schon Arbeit, aber das war's dann halt eben auch. Und dann geht man, schwebt man quasi so heim und dann säuft man 3 Flaschen Rotwein und am nächsten Tag geht's weiter. Aber so ist es natürlich nicht. Also es ist schon wahnsinnig viel Arbeit, wahnsinnig viel Organisation, auch viele Sachen, die mir von meiner Person her nicht so liegen. Ich bin jetzt nicht der beste Verhandlungsmensch. Ich bin eigentlich so ein Klischeekünstler, wenn man so will. Also unorganisiert und wir gehen auch immer mal wieder Sachen durch. Also bis wir den Podcast jetzt machen konnten, hat ja auch eine Zeit lang gedauert. Aber genau, also ich verzeihe mir das eine oder andere, kann aber auch nicht leugnen, dass auch mal Dinge chaotisch laufen, weil es
Aber
eben viel ist.
Klischeekünstler sagst du, ich glaube schon, dass du sehr durchorganisiert bist. Du hast mir gesagt, du möchtest dann und dann im Atelier sein, dann kannst du bis dann und dann malen. Ich glaube, das gehört schon dazu. Du lebst nicht in den Tag hinein und denkst dir, ach, jetzt gehe ich mal ein paar Stunden ins Atelier.
Das stimmt.
Das stimmt, das glaube ich sofort. Und auch ganz ehrlich, auch dein Erfolg ist ein oder den führe ich auch darauf zurück, dass du sehr fleißig bist, sehr organisiert arbeitest in diversen Dingen, dass dann da Chaos ist, vielleicht auf dem Schreibtisch oder so, oder
Ja.
Rechnungen dann irgendwie liegen bleiben. Das ist normal, das zähle ich nicht dazu. Aber ich glaube, dass eine gewisse super Organisiertheit und großer Fleiß und Engagement für die einzelnen Teile mit dazu gehört, um so weit zu kommen, wie du es bist.
Das stimmt. Also ich würde jetzt auch einfach sagen, ich habe auch einfach Bock. Also ich habe auch vieles, was damit in Verbindung steht, einfach Bock. Und deswegen ist es natürlich viel, aber es vermischt sich halt eben auch mit dem Privatleben. Also mein Hirn steht nie still und selbst wenn ich mit Frau und Hund am See bin, arbeitet mein Kopf und ich mache mir Notizen auf dem Handy oder habe ein kleines Skizzenbuch dabei, wo ich was reinkritzeln kann oder mir eine Notiz machen kann oder nur einen Titel reinschreiben kann. Also im Grunde genommen arbeite ich immer. Aber das ist auch gar nicht so, das ist auch gar nicht so leicht, weil ja, man hat eben, also das Privatleben leidet schon ein Stück weit darunter, aber es verbindet sich halt eben auch gut. Also auch gerade, weil meine Frau eben auch in der Kultur arbeitet, sie ist einfach ein gutes Korrektiv. Wir können uns auch streiten über Kunst und über philosophische Themen. Das finde ich halt auch einfach gut und wichtig, weil mir eben theoretische Themen auch so wichtig sind, dass ich mich darüber streiten kann. Und es ist halt eben einfach wichtig, dann ein Gegenüber zu haben. Aber um auf die Frage zumindest mal grob zurückzukommen, also es nimmt schon viel, viel Zeit ein und es passiert viel in der Grauzone zwischen Privatleben und Beruf bis ins Privatleben rein.
Hast du denn inzwischen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter?
Also ich habe immer mal wieder Sachen probiert. Ich habe mal mit jemand zusammengearbeitet, wo sozusagen meine ganzen E-Mails dann gemacht wurden. Aber das ist mir auch gar nicht so leicht gefallen, das alles abzugeben. Ich hatte letztes Jahr eine Agentin, mit der ich zusammengearbeitet habe. Also ich habe verschiedene Sachen probiert, aber das stimmt dann letzten Endes schon. Ich bin schon nicht so gut darin, Dinge abzugeben. Also ich will schon überall meinen eigenen Stempel drauf haben. Ich will schon selbst, dass meine E-Mails ja nach mir klingen. Und das bedeutet dann letzten Endes auch mehr Arbeit, aber die Kontrolle gerade alles oder das Wissen, die Kontrolle darüber zu haben, über alles, was passiert und was rausgeht, ist phasenweise, würde ich jetzt mal sagen, auch nicht immer, aber schon, finde ich, wichtig. Von daher aktuell habe ich Kooperationen mit Kunst, also Leuten, die mit Kunst handeln, mit Galerien etc., das, was man eben so hat. Aber MitarbeiterInnen, die jetzt zum Beispiel in meinem Atelier sind und Leinwände bespannen oder Leute, die mir bei irgendwelchen Sachen helfen, habe ich temporär, aber nicht durchgehend.
Dann brauche ich wahrscheinlich gar nicht fragen, ob du dir vorstellen kannst, dass Leute ja, auf die Leinwand gehen in deinem Namen, dass du sagst, hier, du kannst Hände gut, mach mal da in diesen nächsten 10 Leinwänden immer die Hände fertig. Wahrscheinlich eher nicht so, ne?
Nee, gar nicht, gar nicht. Also es funktioniert auch für meinen künstlerischen Ansatz nicht. In dem Moment, in dem ich ja den Anspruch habe, dass alles authentisch ist, also das ist ja somit auch eins der allerwichtigsten Dinge, muss ich ja alles selber machen, was auf der Leinwand landet. Also ist mir auch extrem wichtig.
Ja, das ist ja so ein Ding, was immer wieder diskutiert wird, ne? Ist das geistige Eigentum hinter der Kunst das Wichtigste oder muss der Maestro wirklich seine Hand an der Leinwand gehabt haben?
Ja.
Wird ja immer wieder diskutiert, finde ich auch spannend. Ich könnte es mir auch nicht vorstellen. Jetzt haben wir ganz viel über den Prozess, aber was mir gerade noch einfällt, jetzt
Ja,
gerade kommt
gern.
mir ein Reel in den Kopf. Du brauchst ja auch
Ja.
irgendwie keine Hilfe im Atelier. Du klatscht ja nur zweimal in die Hände und dann wird da aufgeräumt, ne?
Es ist ja, es macht sich von selbst, ja.
Das
Es
ist ein
passiert
Reel,
so.
das ist ein Reel, das müsst ihr euch alle angucken. Da ist das Bild fertig und Dominik setzt sich in den Sessel, klatscht zweimal in die Hände, isst seinen Salat und alles fängt an, sich zu bewegen und es Das Atelier sieht hinterher fantastisch aus. Wie wichtig sind dir denn Instagram und Social Media und diese Reels sind ja auch eine kleine Kunstform für sich.
Ja.
Für wie wichtig hältst du das alles?
Ja, ich würde sagen, letzten Endes tatsächlich sehr wichtig. Es ist einfach ein Kanal, um mit Menschen in Verbindung zu kommen. Und Kunst lebt ja davon, dass sie mit Menschen kommuniziert. Also Kunst ist ja die Kommunikation zwischen Künstler und Rezipient über ein Medium. Und in dem Moment, in dem ich das Medium auf eine Plattform stellen kann, wo das einfach viele sehen, ist diese Plattform auch extrem wichtig. Über die Algorithmen und den ganzen Kram, ne, da kann man jetzt natürlich streiten und da ist auch vieles, was einfach schwierig ist. Und auch Instagram ist einfach ein Markt, der nach verschiedenen Regeln funktioniert und die Aufmerksamkeitsspanne und. Also da muss man sich dann an der Stelle ein Stück weit anpassen. Früher habe ich Videos gemacht, die 3 Minuten lang gingen, wo man gesehen hat, wie ein Bild von Anfang bis Ende entsteht. Heute sind es noch 20 Sekunden, aber dafür geht es eben heute auch viel, viel schneller. Früher habe ich mit meiner großen Spiegelreflexkamera Aufnahmen gemacht, habe die nach Hause getragen und dann in meinem Programm zusammengewurschtelt und dann Stunden gebraucht, bis alles gepasst hat. Heute mache ich das auf dem Handy, während ich auf dem Heimweg bin oder während der Hund auf der Wiese kackt. Und also das ist schon krass, wie die Technik eben auch so seinen Teil dazu geben kann und das Internet letzten Endes dann auch ein Vorteil sein kann, wenn man eben ja nicht jeden Tag sein Mittagessen fotografiert und ja ein Schickimicki-Leben inszeniert, sondern wenn man eben mit Menschen in Verbindung tritt, mit dem, was einem persönlich wichtig ist. Und dann kann man schon Leute finden, auch die, ja, mit denen man auf einer Wellenlänge liegt und sich gegenseitig weiterbringen.
Trittst du denn mit den Leuten in Verbindung? Schaust du rum und kontaktierst Leute und schreibst hier an und da an oder sendest du hauptsächlich und wirst wahrgenommen und wirst kontaktiert? Das ist Frage 1 und damit zusammenhängend, wie viel Zeit nimmt das überhaupt in Anspruch?
Das ist eine gute Frage. Also ich schreibe auch schon mal Leute an über Social Media, aber selten. Einfach auch, weil ich weiß, dass es ja ohnehin nicht so gut ankommt. Also mir ist dann schon eher der persönliche Kontakt wichtig, dass man sich kennenlernt und dass die Chemie halt auch eben stimmt. Gerade wenn es jetzt auch um eine Zusammenarbeit geht. Weil klar, wenn einem die eigenen Sachen wichtig sind, dann will man natürlich auch darauf achten, dass man nicht mit jeder x-beliebigen Person zusammenarbeitet. Also ich sag mal, ich brauche mehr Zeit, als ich gerne brauchen würde. Also wie das natürlich immer am Handy ist, es ist auch ein Stück weit eine Inspirationsquelle, natürlich auch zu sehen, was andere auf den Social-Media-Kanälen so senden und was die so machen. Und da sind immer gute Impulse dabei, Ideen, die sich in meiner Sache eben auch umsetzen lassen oder Bausteine, die ich für mich da irgendwo rausziehen kann. Und von daher gucke ich da gerne. Aber ja, dieses Videos schneiden und Posts machen und Nachrichten beantworten, Stories machen, der ganze Kram, der schluckt schon ein paar Stunden am Tag. Das
Am
kann ich
Tag,
nicht
ne?
anders
Ja.
sagen. Genau, aber ich gucke da auch, also ich mache viel morgens, also ich lese meine E-Mails sozusagen auch, während der Hund auf der Wiese rumspringt und laufe dann zum Atelier und im Atelier frühstücke ich dann und habe dann auch nochmal so ein bisschen Zeit, wo ich dann nebenher noch Sachen lese oder vielleicht auch mal einen Post vorbereite oder Fotos auf dem Handy bearbeite. Also das läuft dann alles so ein bisschen durcheinander und parallel. Und ja, ich würde auch sagen, also so ein paar Stunden frisst es am Tag. Da komme ich
Aber du
nicht drum
würdest
rum.
schon jedem empfehlen, auf alle Fälle da Instagram und Co. nicht zu vernachlässigen, ne? Und in dem
Ja.
Zusammenhang würde ich gerne nochmal auf wir haben uns ja jetzt deinen Prozess, deinen Arbeitsprozess, deinen Tag so ein bisschen angeschaut. Ich würde gerne nochmal ein paar Blicke auf deinen Werdegang werfen. Wie hat es geklappt, lieber Dominik, dass du jetzt in aller Munde bist und überall hängst? Wann oder gab es den Moment, wo du gemerkt hast, boah, ey, ich spiele jetzt gerade so richtig auf dem Kunstmarkt mit? Gab es da eine bestimmte Ausstellung oder ein Gespräch oder irgendwas? Genauso wie wie dieses Bild mit der Selbstgeburt. Gab es sowas auch auf dem Kunstmarkt für dich?
Ja, also es gab eigentlich, muss man sagen, mehrere Phasen. Also eigentlich gar keine direkten Momente, sondern eher so Phasen. Also ich hatte zum Beispiel 2018 eine sehr arbeitsintensive Phase, wo ich auch angefangen habe, mit Sprühfarben zu arbeiten. Das kam auf dem Markt gut an. Also ich hatte da einige Ausstellungen, die über die Dauer der Ausstellung am Ende dann fast ausverkauft waren. Damals hat auch ARD und SWR haben eine längere Doku über mich gedreht, eine halbe Stunde. Das war auch sehr viel Stress in der Zeit, also wirklich eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Aber damals war wirklich sehr viel Nachfrage. Mein Atelier war durchgehend leer. Und ich würde jetzt zumindest mal sagen, dass es von der Rückmeldung her, die ich bekommen habe, die intensivste Zeit war, in der ich einfach gemerkt habe, dass ich da mich nicht verbiegen muss und die Leute einfach mögen, was ich mache, beziehungsweise die Leute berührt sind von dem, was ich mache.
Und wie ist es so weit gekommen? Wie hast du es geschafft? Welche Wege bist du gegangen? Welche Strippen hast du gezogen, damit genau sowas passiert? Dass ausverkauft ist, dass das Atelier ständig leer ist, dass die ARD anfragt. Erzähl mal.
Also ich habe auf der einen Seite, ich bin immer so ein bisschen zweigleisig gefahren. Ich habe versucht, so gut es geht, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren und den Fokus darauf zu legen. Ich wollte einfach besser werden, nicht für den Applaus nach außen, sondern für meine, ja, in meiner eigenen Haltung zu meiner eigenen Sache. Und habe aber gleichzeitig auch immer versucht, die Sachen irgendwo klug zu positionieren. Also eben bei Social Media, ich habe immer versucht, dass ich ja mit den richtigen Leuten in Verbindung komme, dass sich halt einfach so ein Netzwerk bildet. Wobei ich sagen muss, dass ich darin auch nicht so wirklich gut bin. Aber das hat halt stellenweise einfach gut funktioniert und die Rückmeldung war einfach gut. Und was ich glaube, was auch einfach wichtig ist oder bei mir immer wichtig war, ist, dass ich halt eben nie aufgehört habe. Ich habe einfach kontinuierlich durchgearbeitet und habe nicht locker gelassen. Und das hat irgendwann eben dazu geführt, dass ich dann ein relativ, ja, großes Netz an Leuten hatte, die meine Sachen verkauft haben, die meine Sachen gezeigt haben, die meine Sachen, ja, verbreitet haben. Also es waren ja auch einige Multiplikatoren dabei. Ich habe Musikvideos gemacht. Ich habe eben meine Sache in viele Richtungen geöffnet, um eben mit der Öffentlichkeit in Verbindung zu treten. Und habe zum Beispiel, das ist aber auch schon ziemlich lange her, 2012 war das, hatte ich mal sogar einen Kinofilm gemacht, habe ein Kino gemietet und habe da ja, eine Kinovorführung gemacht mit einem halbstündigen Animationsfilm, für den ich 2 Jahre lang gebraucht habe. Und ja, also bin im Grunde genommen immer die Wege gegangen zum Publikum. Also ich wollte sozusagen auch in Resonanz treten. Ich wollte einfach wissen, kommt es an, funktioniert es, sind die Leute berührt? Ja, und durch diese vielen Berührungspunkte mit dem Publikum könnte man vielleicht sagen, hat sich diese Resonanz von ganz alleine eingestellt.
Ja, aber Wahnsinn, also das ist ja nicht von alleine, sondern du machst ja, oder wenn ich das
Ja.
so höre, du hast tausende verschiedene Facetten ausprobiert und hast eigentlich erstmal die Einstellung, ich probiere es mal. Ich meine, es gibt ja ganz viele Gründe, eben keinen Kinofilm zu probieren und nicht ein Kino zu mieten und man könnte ja fürchterlich auf den Bauch fallen,
Ja.
aber du probierst es erstmal.
Ja, also wie ich vorhin auch schon erzählt hatte, ich hatte einfach Bock. Also da war es auch einfach so. Ich habe einfach gedacht, hey, geil, Kino und die Leute sitzen. Also mich hat diese Situation einerseits so fasziniert, dass die Leute auf einem Stuhl sitzen, die Klappe halten, nach vorne gucken und sozusagen einfach mir zuhören, was ich da auf der Leinwand mache. Und die Situation, die hat mich einfach extrem gereizt, diese Aufmerksamkeit zu haben. Weil wenn du eine Ausstellung hast, dann unterhalten sich die Leute, dann ist Musik im Hintergrund, dann trinken die was, dann gucken die mal aus dem Fenster, dann unterhalten die sich über den Job, den sie haben, über alles Mögliche. Aber im Kino halten die Leute einfach die Klappe und hören zu. Und
Ja,
diese Situation,
aber mit der
ja.
Gefahr, dass das große Gähnen dir vielleicht entgegenschlägt oder Kopfschütteln oder Desinteresse oder brüskiert sein, hast du davor gar keine Angst gehabt?
Nö.
Wie kommt das?
Also beziehungsweise ich hatte mich sogar ein bisschen darauf gefreut, dass der Film provoziert und dass es vielleicht im Nachgang auch ein paar Diskussionen gibt, aber die Resonanz war eigentlich eher, ja, so wie ich mir es ein Stück weit auch gewünscht habe. Viele Leute waren verwirrt und wussten nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen und haben ja eigentlich Tage und Wochen später genau die Rückmeldung gegeben, die ich mir gewünscht hatte, dass eben der Film nicht auf der Leinwand geendet ist, sondern im Kopf weitergegangen ist über die nächsten Tage und Wochen. Und genau das wollte ich erreichen.
Das, was du mit den Bildern ja jetzt auch gerne erreichen möchtest. Aber wo kommt
Ja.
dieses Vertrauen her? Ist das Gott gegeben? Haben das dir die Eltern mitgegeben? Oder hast du dir das mit der Zeit erarbeitet? Weil es gibt ja so viele Leute, die haben allein schon Angst, unter dem eigenen Namen ein Bild auf Instagram zu posten, geschweige denn, die Bilder in eine Ausstellung zu hängen. Das könnte ja alles irgendwie Misserfolg sein. Und du gehst raus mit einem selbstgemachten Kinofilm und mietest ein Kino dafür. Wo kommt dieses Selbstvertrauen her? Oder dieses, vielleicht ist es Selbstvertrauen oder diese, oh, ich probiere mal, auch wenn ich auf den Bauch falle.
Ich würde sagen, das kommt aus dem Idealismus und der Haltung raus. Ich hatte jetzt gerade vor kurzem so eine politische Diskussion mit jemandem. Da ging es für mich in der Diskussion um Haltung und da ist mir dieser Satz eingefallen, dass man halt eine Haltung nie hat für den Applaus, sondern die hat man halt einfach. Und mir war halt gerade bei sowas wie Kunst, was ja nicht nur das Handwerk ist, sondern was eben ganz viel von der inneren Einstellung und dem, was man selektiert, was nach außen gehen darf, abhängt, finde ich, ist die Haltung zu dem, was man macht und zu sich selbst auch das Wichtigste. Und die war eben zu dem Zeitpunkt schon klar. Und von daher hatte ich, wenn man so will, einfach das Vertrauen in meine Arbeit, damit rauszugehen. Und wenn da jetzt jemand gesagt hätte, das ist scheiße, dann wäre das eben so gewesen. Dann ist es auch eine Emotion, die man hervorruft. Ist alles besser als Langeweile.
Ja, deswegen habe ich auch das als Bild hervorgerufen, ne? Was machst du, wenn die Leute anfangen zu gähnen? Aber dann, das zeigt ja dann auch, dass Kritik für dich vermutlich nicht das große Problem ist, weil an Kritik kann man sich ja reiben und diskutieren und vielleicht auch neue Perspektiven bekommen. Wenn also jetzt eine Ausstellung mal durchfallen sollte, irgendwann mal, dann ist das für dich kein Drama und das Ende von allem, sondern wieder etwas, mit dem du dich auseinandersetzen kannst. Also keine Angst vor Kritik, ja?
Ja, genau. Es ist neues Futter für die eigene Arbeit und es ist ja im Grunde ja auch einfach ein neuer Kontext, in dem man sich dann bewegt. Also ich war eine Zeit lang sehr verhätschelt, kann ich sagen, weil ich sehr viel positive Rückmeldung zu meinen Sachen bekommen habe. Und Es gab auch Phasen, in denen das weniger so war oder in denen ich dann eben durch die Zeitspanne, in der ich jetzt mich auf dem Markt bewege und in der Kunst bewege, dann auch merke, dass es Phasen gibt, wo das mehr ist und weniger ist. Und es beschäftigt einen natürlich manchmal auch und man hinterfragt so, ist man noch auf dieser Welle oder ist man noch bei sich selbst oder ja, driftet man irgendwie ab. Aber unterm Strich ist das ja auch egal. Also es ist ja einfach eine andere Situation, ein anderer Kontext, eine andere Zeit. Und ich denke, wenn man diese Grundakzeptanz als Haltung auch annimmt, dass die Dinge eben manchmal einfach so sind, wie sie sind, dann werden sie nicht immer angenehmer, aber sie werden halt erträglicher, weil man weiß, dass das auch alles vorbeigeht und weil man weiß, dass es immer nur eine Perspektivierung oder ein Kontext ist, in dem Dinge passieren. Aber Kontexte ändern sich, Perspektiven ändern sich. Es sind immer nur Momentaufnahmen. Es kann morgen schon wieder ganz anders sein. Aber das Wichtigste ist eben, dass ich den Faden für mich habe, dass jeder Mensch, der halt mit Kunst arbeitet oder sich an Kunst abarbeitet, diesen einen Fokus hat, nämlich den einzigen, der eben nicht variabel ist, und das ist man selber. Das ist die einzige Konstante. Und solange das irgendwie deckungsgleich ist, die Arbeit mit sich selbst und die Akzeptanz für das, was man tut, ja, ist es eigentlich egal, kann man überall rausgehen.
Das ist so dein innerer Kompass, ne? Das war ja,
Ja.
das dreht oder spannt so den Bogen zum Anfang, wo du sagst, dass es wichtig ist, dass es dir gut damit geht.
Genau, ich bin quasi das erste Publikum, das ich selbst habe. Und wenn ich sozusagen für mich eine gute Arbeit gemacht habe, dann habe ich letzten Endes eigentlich nie Zweifel damit rauszugehen, weil ich einfach weiß, wenn da eine negative Rückmeldung kommt, dann weiß ich das ja besser.
Du hast davon gesprochen, dass du dir Netzwerke aufgebaut hast, dass du wichtige Player angesprochen hast und so weiter. Nun lebst du nicht in New York oder London oder Paris oder Berlin, sondern in Landau in der Pfalz. Da bist du auch aufgewachsen. Wie hast du das von da aus gemacht?
Ja, ich lebe in Landau in der Pfalz im Zeitalter des Internets. Und als es mit Facebook und Co. losging, habe ich relativ schnell gemerkt, dass, also damals war ich ja auch noch im Studium, dass es halt echt ein cooles Tool sein kann, um mit Menschen überall auf der Welt in Verbindung zu treten und die eigene Arbeit, ja, um die Welt zu schicken. Und das hat damals relativ gut funktioniert. Oder besser funktioniert noch, als die Algorithmen noch so ein bisschen kulturfreundlicher waren. Und ja, damals konnte ich mir eben ein ganz gutes Netzwerk rund um die Welt aufbauen.
Was hat die Kleinstadt bis heute für dich, was die Großstadt dir nicht bieten kann?
Naja, eigentlich würde ich jetzt fast sagen, haben beide ihren Reiz und sind auch beide gar nicht so weit voneinander entfernt. Ein großer Punkt, der für mich eine Rolle gespielt hat, letzten Endes oder auch immer noch spielt, ist ja, dass meine Eltern hier leben und die Eltern brauchen immer mal wieder Hilfe und deswegen war es für mich letzten Endes klar, dass ich nicht unbedingt weggehen will, wenn sich's vermeiden lässt hier aus der Region. Also ich habe jetzt noch eine halbe Stunde zu meinen Eltern mit dem Auto. Und die kann ich leider durch den Stress und den Druck, den dieser Job mit sich bringt, auch nicht so oft wahrnehmen. Aber es ist immerhin eine ganz andere Sache, als wenn ich jetzt in Berlin oder Wien oder Düsseldorf wohnen würde.
Hm, verstehe. Und für dich, für deine Arbeit macht es auch keinen großen Unterschied jetzt zu diesem Zeitpunkt mehr, ne? Weil die Galerien kommen ja eher auf dich zu, denke ich mal, und um die Sachen anzuschauen und auszusuchen, du musst das nicht dahin tragen unbedingt.
Das stimmt, wobei momentan ist eine schwierige Phase. Der ganze Kunstmarkt hängt ja so ein bisschen schief und alle haben so ein bisschen Probleme. Also da muss man ja auch nicht drum rumreden. Das merken wir alle. Ich kriege das von allen Kontakten, die ich habe, auch rückgemeldet, dass alle den Gürtel ein bisschen enger schnallen müssen, dass es gerade niemand so wirklich leicht hat. Ja, von daher es sind diese Anfragen und diese Situation, die hat sich auch nochmal verändert und ist nochmal zurückgegangen. Aber ich finde es letzten Endes eigentlich auch wieder cool, weil es mir eben auch die Zeit gibt im Kontrast zu der Zeit, in der ich ja eigentlich den Ausstellungen so hinterhergemalt habe, jetzt mal wieder neue Sachen zu entwickeln und neue Experimente zu machen, neue Motive auszuprobieren. Ich mache ja momentan auch so eine Reihe mit ganz vielen kleinen Arbeiten, wie ich schon erwähnt hatte, wo ich einfach, ja, einfach Bildkompositionen, andere Bildkompositionen ausprobiere, andere Farben ausprobiere. Ich bin jetzt über die letzten Wochen auch dazu gekommen, Schwarz wieder als starke Hintergrundfarbe zu nutzen, also die Figuren mehr auf einem schwarzen Feld anzuordnen und zu zerlegen. Das mag jetzt für viele nach außen gar nicht so nach dem großen Wurf aussehen, weil meine Bilder ja eh so ein bisschen den Ruf haben, dunkel zu sein. Aber für mich war das letzten Endes ein großer Schritt. Also so kleine Veränderungen sind für mich schon immer große Veränderungen. Und genau, von daher genieße ich die Zeit momentan auch einfach mal wieder ein bisschen rumzuprobieren.
Ja, nach der aktuellen Situation auf dem Markt hätte ich dich auch noch gefragt, da sind wir jetzt kurz reingerutscht. Bevor wir jetzt so wirklich auf die Zielgerade einbiegen möchte, habe ich eine persönliche Frage. Und zwar, als ich deine Sachen das erste Mal gesehen habe, habe ich sofort an Hieronymus Bosch gedacht. Und
Ja.
du lachst, aber ich habe eben dann recherchiert und gelesen, Interviews und so weiter. Der Name taucht nirgendwo auf. Spielt er eine Rolle trotzdem für dich? Oder ist das in meinem Kopf nur?
Nee, also das ist in vielen Köpfen tatsächlich. Also ich werde oft auf Leute wie Hieronymus Bosch angesprochen, ja, weil die Leute da irgendwie eine Verbindung sehen. Ich muss aber zugeben, ich persönlich habe da keine Verbindung.
Okay.
Es gibt auch Leute, die beispielsweise mich so zum Surrealismus zuordnen. Da sehe ich aber auch gar keine Verbindung. Also ich sehe mich eigentlich eher vielleicht in so einer Art, ja, also Kubismus vielleicht, weil mir dieses Zerlegen von Figuren sehr wichtig ist. Aber ja, ich nehme schon wahr, dass es oft passiert, dass man versucht, Verbindungen herzustellen. Und da meine Arbeit eben sich aus vielen Bereichen bedient, ich habe früher auch oft versucht, so in die Richtung Barock zu gehen. Also ich wollte, dass das alles so ein bisschen nach Renaissance, Barock, nach so einer altmeisterlichen Malerei, aber in so einer Art Zwischenform. Also so eine Zwischenform zwischen einer altmeisterlichen Malerei, die vielleicht beschädigt ist, und so was Neuem irgendwie. Ich kann es schwer beschreiben. Also danach habe ich so gesucht. Von daher kann es da schon Elemente geben aus dem Barock, aus der Renaissance, aus ja, vergangenen Stilepochen. Aber jetzt zu Hieronymus Bosch habe ich aktiv keine Verbindung.
Und hat den jungen Studenten Dominik Schmidt, haben den so quasi Zeitgenossen auch noch beeinflusst oder beeindruckt? Oder ich denke zum Beispiel auch daran, dass deine Mutter dich in die Ausstellung mitgenommen hat und du hast gesagt, am Anfang wusstest du gar nicht, warum du jetzt irgendwelche Bilder von anderen Leuten angucken solltest, bis dann plötzlich irgendwie dir da so ein Licht aufging. Vielleicht erinnerst du dich auch noch, bei wem das war. Aber eben, was ich fragen wollte, so jemand wie Jonas Burgert, hat der einen Einfluss auch gehabt in seiner Düsterheit und in der Dominanz der Figuren und sowas auf seinen Bildern?
Also allgemein gesagt kann ich sagen, dass für mich im Studium viel im Kopf aufgegangen ist. Ich habe mich viel um die Frage halt gedreht, was Kunst ist, was Kunst bedeutet, was Kunst auch für mich ist, und bin darüber dann halt mehr noch oder hab dadurch eine Nähe gefunden zu Künstlerinnen und Künstlern, die sich aktiv zu ihren Arbeiten äußern. Also ich habe damals mir viel von Jonathan Mese angehört, was mich extrem beschäftigt hat auch, weil er eben unfassbar viele Gedanken hatte, die mich auch lange beschäftigt haben und auch für viele Gedanken auch extrem gute Lösungen hatte, die mich lange beschäftigt hatten.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Ja, auf jeden Fall, dass Kunst letzten Endes eine Art von Metabolismus, von Stoffwechsel ist. Also dass Kunst nicht irgendwie so eine Art Zauberei ist, die zu uns kommt, sondern dass Kunst etwas Natürliches ist, das man einfach macht. Es gibt Menschen, die arbeiten gerne mit Holz und arbeiten als Schreiner. Und es gibt Menschen, die backen gerne und die backen Brötchen. Und es gibt eben Menschen, die malen Bilder und machen eben das. Und im Grunde haben diese ganzen Menschen mehr gemeinsam, als dass sie voneinander trennt, nämlich dass sie mit Liebe eine Sache machen, die zu einem Ergebnis führt, das andere Menschen konsumieren können. Und das fand ich einen wahnsinnig starken Gedanken, der halt Kunst letzten Endes auf das runterbricht, als dass ich es eben auch verstehe, als eine Sache, die für die man sich gar nicht so aktiv entscheiden muss, sondern die man halt eben macht oder man macht eben was anderes. Und das fand ich, das war so eine Art, wie so eine Weltformel für mich. Also nach solchen Sachen habe ich auch immer gesucht, nach so, wie so Gleichungen, die letzten Endes alles miteinander vereinen und zu einer Betrachtung von Kunst führen, die, wogegen man nichts sagen kann, die einfach passt, die halt einfach auch eine neue Lösung mit reingibt. Und deswegen hat mich das aus der Sicht der Kunst extrem interessiert. Ich habe damals auch Kontakt aufgebaut zu Michael Schmidt-Salomon. Es war eine ganz verrückte Situation. Es ist einer der ja, wichtigsten zeitgenössischen Philosophen in Deutschland. Ich fand es ganz toll, was der gesagt hat. Er hat ganz viel über den freien Willen gesprochen, ursprünglich auch aus der Religionskritik heraus, was mich auch sehr lange beschäftigt hat. Eben auch die Frage, wer sind wir, wo gehen wir hin? Also wenn man sich mit Kunst beschäftigt, dann hatte ich den Eindruck, kommt man gar nicht drum rum, irgendwo auch bei den allergrößten Fragen zu landen. Und ich fand es auch wichtig, eben in den großen Themen rumzuwühlen und da halt einfach irgendwie einen Unterbau zu finden für alles, was ich mir überlege. Also in der Philosophie, in der Biologie beispielsweise, ich war auf Vorträgen, wo es darum ging, was bedeutet Kunst biologisch? Also es war quasi in der Höhlenmalerei eine Art Ideenspeicher erstmal, dass Informationen weitergegeben werden konnte und so. Mich hat das eben alles interessiert, wo dann quasi diese ganzen Vektoren letzten Endes zusammenlaufen und was für mich dann aus diesem ganzen Durcheinander nochmal die Essenz aus allem ist. Und weil ich eben versuche, das mir so breit anzugucken, lande ich auch immer dabei, zu versuchen, das genauso breit auch wieder auf die Leinwand abzugeben. Von daher, um die Frage jetzt nicht ganz zu vergessen, waren es wenige einzelne künstlerische Positionen, die mich dann gelenkt oder beeinflusst haben, sondern es waren ganz viele einzelne Vektoren aus vielen unterschiedlichen Richtungen. Auch beeinflusst durch das Kunstgeschichte-Studium, in dem mir zunehmend auch klar wurde, wie sich die Kunst über die Epochen halt auch entwickelt hat. Aus der Lage in der Renaissance oder vor der Renaissance noch stärker, dass Kunst eben eine Auftragssache durch Kirchen war und sich dann eben erst mit oder ab Dürer, sag ich mal, so ungefähr oder ein Stück vorher, ein Stück danach mehr emanzipiert hat und dann zu dem wurde, was sie heute frei von allen Dogmen ist, nämlich die freie Entfaltung des Ichs, der Ausdruck und die Kommunikation über ein Medium in einer Sache oder in einer Form, die Sprache nicht hergeben kann. Und das fand ich eben wahnsinnig faszinierend, halt Kunst als Ganzes erstmal zu kapieren oder zumindest mal so ansatzweise zu versuchen zu kapieren und daraus eben meine Schlüsse zu ziehen. Und deswegen war das Kunststudium letzten Endes die Phase, in der ich da versucht habe, alles aufzusaugen wie ein Schwamm aus allen unterschiedlichen Richtungen.
Super spannend. Und ich vermute mal, du hast damit noch nicht aufgehört.
Ja, auf jeden Fall. Also heute drehen sich für mich viele Sachen mehr noch um Politik oder sind politisch eingefärbt, dadurch eben, dass unsere Zeit einfach ist, wie sie ist. Und wir leben alle in dieser Zeit. Wir haben alle unsere Emotionen, unsere Meinung, unsere Gedanken, unser Wissen auch um verschiedene Dinge und puzzeln da unsere Welt zusammen. Und die steht eben durch die globale Situation auch wieder in einem ganz anderen Licht. Und lässt sich eben auch wieder auf Bildern ganz anders und ganz neu definieren. Was ich eben aber auch persönlich als eine der wichtigsten Aufgaben der Kunst sehe. Also gerade hat die Monopolia einen Artikel veröffentlicht, dass sich die zeitgenössische Kunst nicht traut, dieses aufkommende Vierte Reich zu thematisieren. Ich finde, es gibt eigentlich nichts Wichtigeres als das zumindest irgendwo einfließen zu lassen und irgendwie einen Kommentar dazu zu geben, auch vielleicht in der grundlegenden Bildsprache. Und ich bin da eigentlich auch ganz happy gewesen, weil ich mich um dieses Thema ausgehend von Religion über Verschwörungstheorien schon seit über 10 Jahren immer um das gleiche Thema drehe. Und habe das Gefühl, dass, oder hatte schon vor 10 Jahren das Gefühl, dass es ja eigentlich krass ist, wie in unserer Zeit trotz dem Internet Wissen und Glauben aufeinanderprallen. Dass es heute noch Menschen gibt, die ernsthaft glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Auch dass es heute noch ernsthaft Menschen gibt, die glauben, dass so etwas wie der menschengemachte Klimawandel nicht existiert, obwohl eben 99 oder 98% der globalen führenden KlimawissenschaftlerInnen zu dem Schluss kommen, dass es Fakt ist. Und ich finde es extrem krass, wie die Gesellschaft auch über unseren kompletten Planet funktioniert, wenn es um Informationen geht, die zugänglich ist, wie man die interpretiert und wie man auch auf Basis von Bildung verschiedene Sachen beleuchtet und versteht. Und da entsteht auch wieder so ein extrem komplexes Netz an Dingen, die sich gegenseitig bedingen und die auch emotional eine Rolle spielen, dass Menschen sich von Wissen entfernen und eher auf die Emotionen gucken. Und das, finde ich, ist so prägend für unsere Zeit, dass ich gerade auch im Hinblick auf das Kunststudium und auf das, was ich dort über die Vergangenheit gelernt habe, der festen Überzeugung bin, dass in 100 Jahren genau das in den Geschichtsbüchern stehen wird, wie wir das rezipiert haben, wie wir das auch in der Kunst rezipiert haben, weil das zum größten Problem wird und zum größten Spaltungsgrund auch, dass wir uns nicht auf eine Wirklichkeit einigen können, dass es Menschen gibt, die sagen, so ist es und andere sagen, so ist es. Ja, das findet man in der Religion, in Verschwörungstheorien, in allen Bereichen und ja, also mich beschäftigt es tagtäglich.
Aber ist es nicht ein unglaubliches Geschenk, dass Künstlerinnen und Künstler eine Möglichkeit haben, sich damit zu beschäftigen und diesen Gedanken Ausdruck zu verleihen? Ich hoffe, dass das so bleiben wird, dass wir diese Möglichkeit behalten, meine ich.
Ja, genau. Also ich hoffe und wünsche mir, dass wir, und das ist auch nochmal, finde ich, ein Riesenpunkt eigentlich, dass wir uns über einen echten Freiheitsbegriff in der Gesellschaft einig werden. Weil die Freiheitsbegriffe, die von rechts und von links kommen, unterscheiden sich massiv. Die Freiheit von rechts bedeutet im Grunde genommen, ich will alles sagen können, ich will meine Privilegien behalten, ich will, ich will. Also eine rechte Haltung ist mehr auf das einzelne Individuum und die einzelne Gruppe konzentriert. Die linke Seite, also versucht erstmal Randgruppen mit einzuschließen, versucht uns globaler, größer und gemeinsamer zu sehen. Und wenn ich mir auch die Kunstgeschichte angucke, welche Bedingungen es braucht, dass Menschen sich frei entfalten können, dass Kunst frei sein kann, dann brauchen wir nicht die Freiheit im Sinne von rechtspolitisch denkenden Menschen, sondern wir brauchen die Freiheit ein Stück links von der Mitte. Auch nicht ganz extrem links, das wird auch wieder problematisch, aber wir brauchen für Kunst die Freiheit ein Stück links von der Mitte, die eben sagt, Leute, die verrückt sind, die eine andere Sicht auf die Welt haben, sind kein Problem, weil sie der Norm nicht entsprechen, sondern sie sind eine Bereicherung, weil sie die Norm verbessern können. Und diese Erkenntnis, glaube ich, die wird hoffentlich irgendwann mal erreicht, vielleicht auch durch Kunst, vielleicht auch durch Philosophie, vielleicht auch durch Wissenschaft. Aber ich glaube, in die Richtung müssen wir alle ziehen. Und da sehe ich einfach für mich als Künstler auch eine große Aufgabe darin. Ah, genau, auch noch wichtig, nicht im Sinne von Boys, die Kunst quasi der Politik unterzuschieben und die Kunst für politische Zwecke zu benutzen, sondern einfach, das ist auch ganz wichtig, weil ich an der Stelle auch schon viele Diskussionen geführt habe, die Kunst aus sich heraus als das zu sehen, was sie ist. Und wenn man die Kunst an dem bemisst, was sie ist, dann hat sie klare Eigenschaften, wie beispielsweise, dass sie Freiheit braucht als grundlegendes Element. Und deswegen sehen wir im Grunde genommen dann gemessen an der Kunst, an der Philosophie, an den Disziplinen, die eine Freiheit im Denken, im Glauben und auch im Wissen brauchen, wo wir gesellschaftlich uns orientieren müssen.
Eigentlich hatte ich noch die eine oder andere Frage. Ich lasse das. Ich finde, das ist ein tolles Schlusswort. Und ein ganz großer Appell. Ich sitze hier mit leichten Gänsehaut, auch aufgrund dessen, was ich in den letzten Tagen so gelesen habe, was manche so über die Kunst schreiben, in ihren Programmen sogar. Ich lasse das einfach mal so stehen und danke dir ganz herzlich für ein wirklich interessantes Gespräch. Doch eine letzte Frage habe ich noch. Gibt es einen Tipp, den du dem jungen Dominik Schmidt geben würdest, aus deiner jetzigen Perspektive?
Ja, ich denke, wenn ich meinem jüngeren Ich einen Tipp geben könnte, dann wäre es wahrscheinlich genau der, Zweifel zu akzeptieren, aber nicht so ernst zu nehmen. Weil der Zweifel hat viele gute Seiten. Aber man sollte sich auch nicht zu viel mit ihm beschäftigen. Man sollte ihm entweder nachgeben oder ihn ignorieren. Und wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich nicht viele bessere oder schlechtere Entscheidungen getroffen, aber ich wäre vielleicht ein bisschen schneller gewesen. Wobei ich mir das auch verzeihe, dass ich in manchen Bereichen langsamer bin. Ich glaube, das muss man.
Super Tipp, super Tipp. Dominik, für alle, die dich jetzt und deine Kunst vor allen Dingen live und in Farbe sehen wollen, wo haben sie demnächst die Möglichkeit, das zu tun?
Genau, also es gibt im Juni eine Ausstellung in Mannheim, die heißt Art Meets Science und das ist ja ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, von daher habe ich da sofort zugesagt, freue mich auch extrem drauf und habe dort, ich weiß gar nicht, ich glaube 7 oder 8 Bilder, die gezeigt werden. Und Mitte Juni bin ich mit meiner Galerie aus Miami auf der Volta Art Fair in Basel. Und genau, da freue ich mich auch sehr drauf. Also, da kann man auch sehr gerne hinkommen, wenn man mal gucken will.
Ansonsten findet man dich aktiv immer wieder auf Instagram Dominik Schmidt und deine Webseite heißt www.dominik-dominik mit IK, Schmidt mit TT und dann .de, oder?
Ja, fast. .com.
.com. Dominik-Schmidt.com. Danke, Dominik, das war
Genau.
super, super interessant. Ich danke dir.
Ja, sehr gern. Hat mich auch sehr gefreut. Mein erster Podcast war gar nicht so schlimm.
Super. Und dir weiterhin viel Erfolg und viel Freude. Ich bin gespannt, was alles kommen wird.
Ja, danke schön. Dir auch.
Bis
Ciao und
dann.
ganz vielen lieben Dank dir.
Ich hoffe, euch hat dieses Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Und lieber Dominik, vielen Dank nochmal. Zum Gespräch an sich und zu dem Verständnis von Kunst habe ich noch einige Gedanken, die ich mit euch gern teilen möchte. Aber vorab erstmal eine kurze Nachricht vom Unterstützer dieses Podcasts. Dieser Podcast wird unterstützt von Manuel Koch und seinem Salon Schinkelplatz. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist erst einmal nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um sehr viel mehr als allein Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst. Das sagt Manuel Koch als Kunstsammler, Kunstkenner und Finanzexperte. Und diese Freude, von der er spricht, ist ja eigentlich dreifach. Zum einen entsteht sie aus dem Wissen, dass du mit dem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich persönlich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn diese Verkäufe helfen uns ja, die Kunst zu machen, die wir machen möchten. Punkt 2, ganz klar, du hast die Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt 3, durch das Kaufen von Kunst kannst du durchaus auch mal ein richtig gutes Investment tätigen. Infos zu Manuels Veranstaltung und Einblicke in seine Sammlung im Salon Schinkelplatz findest du auf der Webseite www.salonschinkelplatz.de und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du in den Shownotes. Nun zu ein paar Gedanken zum Gespräch mit Dominik. Mich hat ganz stark die Konsequenz beeindruckt, mit der Dominik seinen Weg begonnen hat und immer noch geht. Die Bereitschaft, Dinge auszuprobieren, Risiken einzugehen, Kritik auszuhalten und immer, immer wieder neu anzufangen und trotzdem auch strategisch zu denken und ein Sicherheitsnetz zu spannen durch das Studium, durch mehrere Galerien zum Beispiel, finde ich wirklich inspirierend. Besonders gefreut hat mich bei diesem Gespräch auch sein Verständnis von Kunst. Gegen Ende wurde das auch noch mal ganz deutlich. Die Vorstellung, dass Kunst sich nicht nur auf Malerei oder Zeichnung oder so etwas beschränkt, sondern einfach eine Haltung ist. Etwas, das man mit Leidenschaft, Beharrlichkeit und Neugierde über viele Jahre verfolgt. Etwas, das sich in den unterschiedlichsten Medien ausdrücken kann und sei es Brötchen backen, wie ihr sagt. Das ist auch der Grundgedanke, der hinter dem Atelier Talk Podcast steht. Mich interessieren eben nicht nur die fertigen Werke, sondern die Menschen, die sich ernsthaft und langfristig mit einer Sache auseinandersetzen. Menschen, die bereit sind, Fragen offen zu halten und nicht nur Antworten zu finden. Und genau das habe ich in unserem Gespräch empfunden. Besonders hängen geblieben ist mir der Freiheitsbegriff von Dominik, den er auch kurz nach rechter und linker politischer Gesinnung eingeordnet hat und wie wichtig es ist, sich hier zu einigen, nicht Freiheit als grenzenlose Beliebigkeit, sondern Freiheit als die Möglichkeit, den eigenen inneren Kompass ernst zu nehmen, frei genug zu sein, den eigenen Gedanken zu folgen, frei genug zu sein, um Fehler zu machen und vielleicht auch gegen Erwartungen und Trends oder Marktmechanismen anzuarbeiten. Und gerade in einer Zeit, in der sich viele Menschen nach einfachen Antworten sehen, in der demokratische Werte unter Druck geraten und autoritäre und ausgrenzende Denkweisen wieder an Einfluss gewinnen, erscheint mir diese Form von Freiheit wichtig, super wichtig. Kunst kann solche Entwicklungen nicht allein aufhalten, aber sie kann Räume schaffen für Zweifel, für Komplexität, für das eigenständige Denken. Und sie kann Menschen verbinden, sodass diese Art von Denken stärker wird. Und vielleicht ist genau das eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Vielen Dank für deine Offenheit und deine Gedanken und deine Arbeit, lieber Dominik. Und euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, schenkt ihm bitte, schenkt mir bitte 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Das hilft dem Podcast gefunden zu werden und mich freut es ungemein und unterstützt mich. Zumindest ideell. Verdienen tue ich dadurch nichts, aber es ist mir wichtig. Und folgt dem ateliertalk.podcast auf Instagram. Ihr habt ja gehört, wie wichtig das heutzutage ist. Dankeschön. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge des Atelier Talk Podcasts. Seid kreativ, drückt euch aus, helft, dass die Kunst frei bleibt und bis bald. Eure Stefanie Niemann.